Jetzt spricht Tom Lausen. Deshalb braucht es Hausdurchsuchungen beim Paul-Ehrlich-Institut. Freie Fahrt für Sozialtouristen. So schaut die Politik weg, wenn Illegale abkassieren. Und Waffenstillstand in Gaza. Sind wir Zeugen der ersten Friedensmission von Donald Trump? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es sind schwere Anschuldigungen. Die Bundesregierung habe Impfopfer mit Hilfe der Verjährungsfrist regelrecht hintergangen. Der Staat arbeite für die Impfstoffhersteller und nicht für die Geschädigten. Aber die Regierung hafte ja auch für die Schäden. So reagierte die BSW-Abgeordnete Jessica Tatti auf eine Antwort der Bundesregierung. Denn in dem Schreiben wurde deutlich, die Verjährungsfrist für Schäden nach der Covid-Injektion dauerte nur 3 Jahre. Und lief in den meisten Fällen Ende Dezember ab. Doch erst kurz davor habe, so die Politikerin wörtlich, das Paul-Ehrlich-Institut klammheimlich eine Liste von fast 1 Million Impfnebenwirkungen auf seine Webseite gestellt. Und nicht nur die Klagefrist sei zu knapp bemessen. Weiter habe die Regierung wohl auch nicht die vollständigen Daten über Impfschäden vorgelegt. Auf jeden Fall wurden die Betroffenen gleich mehrfach geschädigt. Sie wurden zur Impfung genötigt und wer einen Schaden erlitt, geht nun auch noch leer aus. Tausende Todesfälle sind aus den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts verschwunden, das eigentlich für die Sicherheitsüberwachung der Impfstoffe zuständig ist. Warum genau er nun Hausdurchsuchungen in der Behörde fordert, erklärte Datenanalyst Tom Lausen geballt gegenüber auf 1.
Es ist natürlich so, dass wenn Millionen von Ereignissen, von Impfnebenwirkungen nach einer bedingt zugelassenen Impfung auftauchen im Paul-Ehrlich-Institut, wenn diese Millionen Ereignisse auch Todesfälle sind in tausendfacher Form, also insgesamt 3.441 laut jüngster Bundesregierungsauskunft, wenn Zehntausende schwerwiegende Impfnebenwirkungen auftauchen und wie gesagt zumindest ungefähr 1 Million Nebenwirkungen, bei denen ich auch nicht genau weiß, was da ist, und wenn dann die Behörde nicht genügend Personal hat, um das zu bearbeiten und dieses Personal dann aus anderen Organisationseinheiten hinzuholt und wenn dann diese alle nicht klassifiziert werden und man während der Verabreichung dieser bedingt zugelassenen Impfstoffe nicht mitteilt, dass man die Sicherheit gar nicht beurteilen kann, obwohl man das dem Bundesgesundheitsministerium gemeldet hat, dass man aufgrund des Rückstandes der Impfnebenwirkungen, die man noch gar nicht bearbeitet hat, auch Todesfälle und so weiter, das gar nicht beurteilen kann, ob es nicht doch kausal von der Impfung kommt. Und wenn man dann auf Bundesregierungsanfragen, also durch Bundestagsabgeordnete, auf Anfragen von Rechtsanwälten in Klagen Informationen mauert und wenn dann auch noch die Remonstrationen, die wir abgefragt haben über die Bundesregierung, null sind, das heißt also alle Mitarbeiter wussten, dass dieses Problem vorliegt, also alle Mitarbeiter, die verantwortlich waren, wussten, dass hier tausende Impfnebenwirkungen nicht aufgeklärt gewesen sind und man nicht sagen konnte. Wenn das alles zusammenfällt, dann scheint es so zu sein, wenn dann auch noch der Leiter dieses Instituts ein Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommt, dann scheint es so zu sein, dass das ganz offensichtlich mit dem Datenbestand irgendwie ein großes Problem gibt, das diese Menschen nicht bewältigen können oder wollen. Und um das dann wieder in Ordnung zu bringen, müssen natürlich Hausdurchsuchungen eigentlich mehr Sicherstellung aller Daten erfolgen, denn wir sehen sowas auch auf der EMA-Ebene. Damit Profis sich um diese Daten kümmern können.
Und was Tom Lausen zu den besonders tödlichen Impfchargen herausgefunden hat, das erfahren Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die deutsche Regierung baut die Zensur des Internets im Rahmen des Digital Services Act weiter aus. Ende vergangenen Jahres waren bei der Bundesnetzagentur bereits mehr als 22 entsprechende Planstellen besetzt. Die Mitarbeiter sollen Hinweisen auf vermeintlich rechtswidrige Inhalte im Internet nachgehen, heißt es in einer parlamentarischen Antwort des für digitale Dienste zuständigen Verkehrsministeriums. Weitere Zensoren will die Behörde demnach, wie es heißt, zügig einstellen. Zudem liegen 22 Anträge von Organisationen und Einzelpersonen auf den Status eines sogenannten vertrauenswürdigen Hinweisgebers vor, über die jedoch noch nicht entschieden wurde. In den Wahlkampf um den Bundestag kommt nun Dynamik. Denn in der Bundesrepublik fällt die Entscheidung für die künftige Entwicklung Europas. Und sie stellt auch die Weichen für Deutschland. Krieg oder Frieden? Offene Grenzen oder Remigration? Great Reset oder wirtschaftlicher Aufschwung? Bleibt Deutschland der Zahlmeister der EU oder könnte es gar zurück zur Souveränität finden? Auf 1 berichtet in Sondersendungen zur Megawahl 2025 über Hintergründe und Zusammenhänge, die Ihnen die Systemmedien garantiert vorenthalten. Nutzen Sie diesen Informationsvorsprung, um sich selbst eine kritische Meinung zu bilden. Die erste Sondersendung zur Megawahl startet bereits heute Abend exklusiv unter www.auf1.tv. Schalten Sie ein. Mit einem Aktionsplan will die AfD im Bayerischen Landtag die Islamisierung Deutschlands zurückdrängen. Dies beschlossen die Abgeordneten auf ihrer Klausurtagung in den vergangenen Tagen. Eine Voraussetzung sei eine Wende in der Migrationspolitik, machte Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner gegenüber Auf 1 deutlich.
Wir wollen, dass in bayerischen Schulen kein Islamunterricht stattfindet. Wir wollen keine Burkas im öffentlichen Raum. Wir wollen keine Kopftücher im öffentlichen Dienst. Wir wollen, dass Organisationen wie DTIP keine eigenen Grundstücke erwerben können. Wir wollen es im Prinzip den Islamisten hier in Deutschland so schwer wie möglich machen. Wir wollen es ihnen hier nicht angenehm machen, weil unser Ziel ist Remigration. Und wenn man sieht, dass 90% derjenigen islamistischen Straftaten von Asylbewerbern ausgeübt wird, dann ist Remigration das einzige Mittel, um diese Attentäter zu stoppen.
Was sich Katrin Ebner-Steiner von einer FPÖ-geführten Regierung Österreichs auch für Bayern erwartet, erklärt die Politikerin im vollständigen Interview auf unserer Webseite. In Deutschland werden offenbar wichtige Daten über den Sozialbezug illegaler Einwanderer systematisch nicht registriert. Dies legt eine Recherche von Auf 1 nahe. Dabei ging es um eine Neuregelung des Asylwerbeleistungsgesetzes von Ende Oktober 2024. Danach dürfen Migranten die Leistungen vollständig gestrichen werden, wenn ein anderer EU-Staat für das Aufnahmeverfahren zuständig ist. Auf Anfrage unseres Senders erklärte die Hamburger Innenbehörde, dass noch keine entsprechenden Bescheide erlassen wurden. Die Hansestadt Bremen dagegen erhebt zu dieser Frage nach eigenen Angaben keine Daten. Ähnliche Antworten erreichten unsere Redaktion auch aus Sachsen, Bayern und Niedersachsen. Berlin deutete an, dass eine Erfassung der Daten offenbar nicht erwünscht ist. In der Antwort an Auf 1 heißt es wörtlich: Da es keine Vorgabe der Bundesstatistik zur Erfassung der von Ihnen angefragten Daten gibt, werden diese von uns auch nicht erhoben. Viele Asylanten in Niederösterreich beschweren sich über die vor einigen Monaten eingeführte Bezahlkarte. Bei einem Pressegespräch der linken NGO Zusammenhalt NÖ äußerte ein 25-jähriger Syrer etwa wörtlich, dass er damit keine Halal-Lebensmittel in arabischen Geschäften einkaufen könne. Ein anderer Asylant klagte, dass er dadurch, Zitat, kein Geld für persönliche Angelegenheiten wie zum Beispiel den Friseur hätte. Auch die Mobilität werde eingeschränkt. Gegenüber Auf 1 betont der stellvertretende Landeshauptmann Udo Landbauer von der FPÖ, dass die Bezahlkarte damit genau ihren Zweck erfülle. Er sagt wörtlich, der Aufschrei von jenen, die es nicht gut mit unserem Land meinen, gibt uns Recht und ist der beste Beweis dafür, dass der Systemwechsel wirkt. Der zuständige Asyllandesrat Christoph Luisser, FPÖ, betont in diesem Zusammenhang, Zitat, unser Ziel ist und bleibt es, in Niederösterreich die illegale Zuwanderung in das Sozialsystem zu verhindern. Nur wer unser Sozialsystem ausnützen will, beschwert sich darüber und fordert Geld. Die Einführung der Bezahlkarte in Niederösterreich geht wesentlich auf die Initiative der FPÖ zurück. Und mit den Folgen der Massenmigration beschäftigt sich auch unser heutiges Meldungstelegramm.
In Hessen ist jeder 5. Marokkaner bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten. Diesen Umstand zeigt eine kleine Anfrage der AfD im Hessischen Landtag. Danach sind von rund 21.200 Marokkanern in Hessen 21% bereits durch Straftaten aufgefallen. Unter den tunesischen Staatsbürgern trifft das sogar auf jeden Dritten zu. Die deutsche Bundespolizei droht Beamten mit einer AfD-Mitgliedschaft offenbar mit Entlassung. Einen entsprechenden Vermerk entdeckte die Junge Freiheit im Intranet der Behörde. Danach müssten Polizisten, die Teil der Partei sind oder für sie kandidieren, mit Disziplinarmaßnahmen bis zur Entlassung rechnen. Begründet wird dies mit der vermeintlich gesichert rechtsextremen Einstellung der AfD. Der zukünftige US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Rehabilitation ungeimpfter Soldaten angekündigt. Das erklärte er am Montag bei seiner Anhörung vor dem Senat. Laut dieser Erklärung würden die USA sich bei den entlassenen Soldaten entschuldigen, ihnen ihren Dienstgrad zurückgeben und ihr Gehalt zurückzahlen. Auch Donald Trump hat im Wahlkampf bereits ähnliche Ankündigungen gemacht. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist 2024 preisbedingt das zweite Jahr in Folge gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ging das BIP nach einem Minus von 0,3% im Jahr 2023 letztes Jahr um weitere 0,2% zurück. In der Geschichte der Bundesrepublik ist das bisher nur einmal vorgekommen, nämlich in den Jahren 2002 und 2003. Beobachter erwarten, dass dieser Trend sich auch im Jahr 2025 fortsetzen wird. Das russisch geführte Militärbündnis UVKS warnt vor einer Sicherheitsbedrohung durch die strategische Partnerschaft zwischen Armenien und den USA. Dies erklärte der Generalsekretär der UVKS, Imangali Tasmagambetov. Gleichzeitig betonte er, dass man das Abkommen zwischen Erivan und Washington sorgfältig auf die Art und den Inhalt der beschlossenen Partnerschaft prüfe.
Der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas könnte die erste Friedensmission von Donald Trump gewesen sein. Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtete, wurde das Abkommen maßgeblich durch den Druck von Trumps zukünftigem Botschafter für den Mittleren Osten, Steve Witkoff, ermöglicht. Dieser soll sich am Wochenende mit der Regierung von Benjamin Netanyahu in Verbindung gesetzt haben. Die Israelis wurden laut Haaretz dabei offenbar von Witkoffs hartem Verhandlungsstil überrascht. Sogar von Zwang sei dabei die Rede gewesen. Doch die Taktik führte offenbar zu Ergebnissen, die die zurückhaltende Diplomatie von US-Präsident Joe Biden und der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock nicht liefern konnte. Die israelische Armee wird sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Im Gegenzug wird die Hamas über einen Zeitraum von 6 Wochen die erste Hälfte ihrer Geiseln freilassen. Die übrigen sollen zu einem späteren Zeitpunkt an Tel Aviv übergeben werden. Ob die Vereinbarung langfristig halten wird, ist noch unklar. Netanjahus ultrazionistische Koalitionspartner haben den Waffenstillstand bereits klar verurteilt. Ein Koalitionsbruch wurde aber bisher noch nicht in Aussicht gestellt. Die künftige US-Regierung unter Donald Trump könnte den Wirtschaftskrieg gegen Russland doch fortsetzen. Dies deutete der designierte Außenminister Marco Rubio an. Bei einer Befragung durch das Parlament forderte er eine weitere Abkehr von Rohstoffimporten aus Russland. Die angebliche Abhängigkeit von russischem Erdgas sei weiterhin ein enormes Problem. Dabei lobte er den Bau von LNG-Terminals in Deutschland. Die Anlagen dienen vor allem der Lieferung von amerikanischem Flüssiggas. Gleichzeitig kündigte Rubio indirekt eine Verschärfung des Konfliktes mit China an. Peking habe die bestehende Weltordnung als, Zitat, Waffe gegen die USA eingesetzt. Die Äußerungen entsprechen der von Beobachtern erwarteten außenpolitischen Linie des künftigen Präsidenten. Trump sieht China als wichtigsten Gegner der Vereinigten Staaten. Rubio muss noch vom Senat als Außenminister bestätigt werden. Die Zustimmung des Parlaments gilt jedoch als Formsache. Die Geister, die man rief, wird man manches Mal nur schwer los. Auf ein Pariser Theater trifft das ganz besonders zu. Dort hatte man sich eigentlich nur besonders woke zeigen wollen und gewährte Migranten freien Eintritt zu einer Aufführung. Die Gäste weigerten sich allerdings nach der Vorstellung wieder zu gehen und kampieren inzwischen bereits seit 5 Wochen in dem Gebäude. Mittlerweile ist das Theater übrigens pleite. Doch ein Rauswurf der Hausbesetzer kam offenbar auch nicht in Frage. Schließlich will man wohl nicht als rassistisch gelten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.